Meiner Seite. Es ist schön, mal wieder vor euch zu stehen, und es ist auch schön, euch endlich mal wieder einen Schauspieler mitbringen zu können. Und ich habe ein Gesicht heute euch mitgebracht, das vielen von euch sehr bekannt sein wird. Aber so einfach ist es nicht. Ich suche heute nicht Legolas. Ich suche eine ganz andere Figur. Zunächst mal weiß jemand, wie dieser Schauspieler heißt. Das ist ein Orlando Bloom, das haben wir schnell geklärt. Orlando Bloom hat mal auch andere Filme als bei Herr der Ringe, bei anderen Filmen mitgewirkt. Und er hat mal bei einem Film mitgedreht, wo es ums Mittelalter ging und wo es auch um Schlachten ging. Weiß jemand, welchen Film ich vielleicht suchen könnte an dieser Stelle? Bin mal sehr gespannt. Ich höre dich nicht. Nein. Ja, 2005, glaube ich, wurde er gedreht, also kurz nach der Herr der Ringe. Merk schon, ist nicht so bekannt, aber der Film heißt Königreich der Himmel. Vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Königreich der Himmel, hier die Figur, er spielt da so eine Art Hufschmied oder Waffenschmied, der dann mit an der Verteidigung von Jerusalem teilnehmen darf oder muss. In dem Film finde ich so besonders, der Film hat eigentlich kein Happy End, er hat kein gutes Ende. Denn so wie es in der Geschichte damals dann auch war, Jerusalem, zur Zeit der Kreuzzüge, es wurde verteidigt und eines Tages kommt dieser mächtige Herrscher Saladin von den Arabern und nimmt diese Stadt ein, und damit endet dieser Film auch. Also es ist eigentlich kein Happy End. Es endet auch damit, dass die Königin dann sich die Haare abschneiden muss, sich Asche über den Kopf wirft, damit sie so aussieht wie einer dieser ganz armen Bettler. Und am Ende sieht man, wie die gesamte Stadt gefangen hinausgeführt wird, in Gefangenschaft kommt und fortan ein Leben im Exil verbringen muss. Und die Bibelstelle, die ich heute mit euch betrachten will, die startet eigentlich genau an dieser Stelle. Da wird Jerusalem eingenommen, fast die ganze Stadt wird gefangen genommen, verschleppt und nun ins Exil geführt. Und genau diese Bibelstelle, davon wird uns berichtet in Daniel 1, und es soll heute um diese Stelle hier gehen, die wir heute lesen werden, eine relativ bekannte Stelle. Und wir werden sehen, wie Gottes Treue in der Niederlage trotzdem wirken wird. Gottes Treue in der Niederlage, das ist so das Predigtthema, das ich dafür überschrieben habe. Und wir werden, wie gesagt, Daniel 1 uns anschauen, die Verse 1 bis 20. Ja, wir lesen da mal die ersten drei Verse zu, es sind gar nicht so viele Verse, aber ich werde ein bisschen länger heute hier stehen bleiben. Da lesen wir erstmal: Im dritten Jahr der Regierung Jojakims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Jojakim, den König von Juda, in seine Hand, auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Diese führte er hinweg in das Land Sinea, in das Haus seines Gottes, und er brachte die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und weiter heißt es: Und der König befahl Aspenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen solle, die von königlichem Samen und von den Vornehmsten sein sollten. Es sind so Verse, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe die Geschichte von Daniel schon oft gehört. Daniel 1, Kinderstunde, das kann man richtig schön erzählen, das ist eine sehr einprägsame Geschichte. Ich habe sie schon oft gehört, aber in diesen Versen hier, da passiert eigentlich auch wieder mehr, als man zunächst erstmal liest. Ja, man liest, okay, da kommt ein König, der schleppt die alle weg und dann geht's los mit Daniel und seinen Freunden. Hier passiert aber mehr, wenn man so ein bisschen geschichtlich sich auch den Hintergrund anguckt. Zunächst finden wir eine Parallelstelle in 2. Könige 24. Da habe ich mal die Verse 11 bis 14, da wird ein bisschen mehr geschildert. Und Nebukadnezar, der König von Babel, kam zu der Stadt und seine Knechte belagerten sie, aber Jojachin, der König von Juda, ging zu dem König von Babel hinaus, er samt seinen Obersten und seinen Kämmerern, und der König von Babel nahm ihn gefangen im 8. Jahr seiner Regierung, und er ließ von dort alle Schätze im Haus des Herrn und die Schätze im königlichen Haus wegbringen, und er ließ alle goldenen Geräte in der Tempelhalle des Herrn zerschlagen, die Salomo, der König von Israel, gemacht hatte, wie der Herr es gesagt hatte. Und er führte ganz Jerusalem gefangen weg, nämlich alle Obersten und alle kriegstüchtigen Männer, 10.000 Gefangene, auch alle Handwerker und alle Schlosser und ließ nichts übrig als das geringe Volk des Landes. Ja, da merken wir, es ist die gleiche Begebenheit, aber hier wird ein bisschen mehr deutlich, wie groß der Verlust für das Volk Israel ist. Ja, also da wird alles Mögliche kaputt gemacht, da wird alles Wertvolle weggenommen. Es wird ja nur noch ein Brachland fast hinterlassen. Die Stadt wird nicht zerstört, es werden aber nur die unwertvollen Sachen, vermeintlich unwertvollen Sachen, werden einfach zurückgelassen. Ja, und wie gesagt, ich finde es sehr interessant, immer in solchen Situationen manchmal einfach stehen zu bleiben und sich versuchen, so ein bisschen klarzumachen, was die Juden hier gerade eigentlich erleben. Ja, wir lesen das immer so schnell als Info drüber hinweg, aber was haben die denn gerade erlebt? Zunächst mal haben sie eine Belagerung erlebt. Und Belagerung ist etwas, was ja, mit zu den unangenehmsten Dingen wohl gehören wird. Das sind immer sehr auszehrende Situationen, weil die Stadt so belagert wird, dass keiner mehr rein und raus kann. Bedeutet auch, du kannst kein Essen besorgen und früher oder später wird eine Hungersnot ausbrechen. Und das sind immer sehr unfassbar schwierige Zeiten. Dann kommt der Tag, an dem die Belagerung, ja, wo eingedrungen wird in die Stadt, da erleben sie Zerstörung, wie wir es gelesen haben, da werden Sachen kaputt gemacht und vernichtet. Dann werden sie mit Sicherheit auch Traumatisierung erlebt haben. Ja, sie sehen Gewalt, sie sehen den Tod, sie sehen, wie Männer sterben vor ihren Augen. Das traumatisiert Menschen, die in solchen Situationen sind. Und dann natürlich auch diese Gefangenschaft und Sklaverei, in die sie jetzt hineingeführt werden. Ja, und dann wird ja auch noch an einer Stelle deutlich gesagt, da werden die Kinder weggenommen von den Eltern. Und ja, muss man sich nicht ausmalen, wie es den Müttern und den Vätern dann geht, wenn einem die Kinder einfach weggenommen werden. Und dann merkt man, wenn man sich so ein bisschen da hineinversetzt, das ist eine wirklich traumatisierende und wirklich krasse Niederlage, wenn man sowas erleben muss. Das können wir uns so gar nicht vorstellen und gar nicht so richtig nachvollziehen. Ja. Trotzdem will ich mal euch so ein bisschen die Frage stellen, wie fühlt man sich als Israelit in dieser Situation? Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf, wenn du jetzt gerade in Handschellen nach Babylon marschieren musst? Welche Gedanken würden euch so durch den Kopf gehen? Ihr dürft reinrufen. Ja, nimmt Gott uns jetzt das Land weg? Genau, ein Beispiel. Noch Ideen? Gewarnt hat er sie, aber warum hat er es zugelassen, könnte man vielleicht sagen. Ja. Also warum haben wir uns nicht, genau, warum haben wir nicht zugehört? Genau, sehr gut. Wo ist Gott? Genau. Ja, ich habe auch mal so ein paar Sätze formuliert. Vielleicht sind sie so aufgeploppt, vielleicht auch nicht, aber so eins ist vielleicht die Tatsache, wir sind jetzt hilflos dem bösen Feind ausgeliefert. Wir laufen hier in Handschellen Richtung Babylon und wir wissen nicht, was uns erwartet und er kann jetzt mit uns machen, was er will. Oder auch die Tatsache, wenn wir zurückblicken, müssen wir sagen, wir haben alles verloren. Wir haben nichts mehr, wir sind nichts mehr. Wir haben gar nichts mehr. Oder auch die Tatsache, Moment mal, wir waren doch mal in der Sklaverei und jetzt sind wir wieder in der Sklaverei. Was ist denn hier falsch gelaufen? Oder auch, wenn wir es auf Gott beziehen, vielleicht sagt der ein oder andere sich auf dem Weg, wir haben unseren Gott nicht mehr. Ich habe meinen Gott verloren. Er hat mich verlassen. Ja, und da merkt man, das muss unfassbar schwer gewesen sein, diesen Weg nach Babylon zu gehen, wenn du dich mit diesen Gedanken hier auseinandersetzen musst. On top habe ich noch etwas gefunden, was mir ja so ein bisschen die Schuhe ausgezogen hat, muss ich sagen. Ich habe mich geschichtlich auch noch so ein bisschen schlau gemacht, was sonst noch so abging in Babylon. Denn als sie dort ankommen, erblicken sie, und es war genau zu dieser Zeit des Königs, da erblicken sie folgendes Gebäude. Das hier. Weiß jemand, was das ist? Ja, ich höre schon, ein paar wissen das. Also das hier heißt im Babylonischen, jetzt muss ich es richtig aussprechen, Ementenaki, so haben die das genannt. Das ist ein Zikkurat und das diente damals der Opferung für die Götter. Der Grundriss ist 90 Meter breit, 90 Meter lang, 90 Meter hoch. Und der König hat über diesen Turm, als er fertiggestellt war, es war Nebukadnezar II., der eben gerade diese Juden nach Israel, nach Babylon führt, der hat einen Satz gesagt über diesen Turm: Dieser Turm reicht bis an den Himmel. Woran erinnert euch diese Aussage? Ich habe schon gehört, der Turmbau zu Babel. So, und jetzt müsst ihr euch einen Juden vorstellen, der da dran vorbeiläuft und sieht, okay, das ist der Turm von Babel. Und wenn er sich jetzt zurückerinnert, dann denkt er doch, Moment mal, was sollte denn mit dem Turm eigentlich passieren? Der sollte nie fertiggestellt werden. Weil Gott veranlasst hat, dass die Sprachen verwirrt werden und der Turm nie fertig wird. Und wenn er jetzt sieht, der Turm ist fertig, was denkt der Jude jetzt? Hat Gott vielleicht verloren? Hat Gott gar nicht nach seinem Wort gehandelt? Wie kann es sein, dass die das schaffen, diesen Turm fertig zu bauen, obwohl Gott gesagt hat, er soll nicht fertig werden? Also füge ich zu meinem Satz vielleicht hinzu, vielleicht denkt der ein oder andere, als er das Ding da sieht, Gott hat verloren. Und da merken wir, diese Situation am Anfang der Geschichte ist viel tiefgreifender als nur diese drei Verse, die wir da immer so schnell runterlesen. Da ist viel mehr dahinter, als man denkt. Und die Frage ist jetzt natürlich, haben sie Gott wirklich verloren? Hat Gott sein Volk verlassen? Ja, weil sie sich so fühlen. Hat Gott sie denn wirklich verlassen? Haben sie ihn verloren? Ja, wir als Bibelleser wissen, was Gott noch alles so vollbringen wird in Babylon. Deswegen haben wir da eigentlich schon eine Antwort auf diese Frage. Aber ich finde etwas, Paul und ich haben das im Studium jetzt lernen müssen, da ist so ein Satz gefallen, der mir sehr hängen geblieben ist. Und das hat damit zu tun. In dem Zeitalter, als dieses babylonische Exil stattfindet, da erlebt Israel eigentlich etwas sehr Sonderbares. Sie sind zwar wieder in Gefangenschaft und denken, wir haben missgebaut, wir haben es verbockt, Gott hat uns verlassen, wir hatten die Chance, aber wir haben sie verspielt, Gott ist weg. Und jetzt erleben sie aber in der Gefangenschaft, dass sie Gott auf prophetische Weise völlig neu kennenlernen dürfen. Völlig neu. Und ich habe es euch mal hier grafisch dargestellt, es geht nämlich um Prophetien über Jesus. Wenn wir uns das Alte Testament anschauen, hier mal so ein Verlauf, Geschichte der Menschheit. Am Anfang haben wir die Erschaffung Adams und dann haben wir in etwa 4000 Jahre bis zum babylonischen Exil. Und in diesem langen Zeitraum haben wir etwa oder genau 27 Prophetien über Jesus. Ja, über etwa 4000 Jahre plus minus haben wir genau 27 Prophetien über Jesus. Jetzt kommen die 70 Jahre babylonisches Exil. Und in diesem kurzen Zeitraum haben wir 28 Prophetien über Jesus. Das heißt, in diesem klitzekleinen Zeitraum verdoppeln sich die Prophetien über Jesus und Gott offenbart sich seinem Volk, das eigentlich völlig missgebaut hat und alles verspielt hat, Gott offenbart sich seinem Volk auf eine völlig neue Art und Weise. Eine Sache, die mir dadurch deutlich wird, und das möchte ich als ersten Punkt festhalten. Wenn Gott am weitesten entfernt scheint, dann ist er uns näher als jemals zuvor. Das wird mir deutlich an dieser Tatsache. Wenn wir denken, Gott ist am weitesten entfernt, wir haben Mist gebaut, wir haben es völlig verspielt, dann dürfen wir wissen, dann ist er uns näher als jemals zuvor und er offenbart sich uns auf einer völlig anderen Ebene, wie wir ihn noch gar nicht kennengelernt haben. Ich habe ein sehr kurzes Beispiel hier, weil ich jetzt recht viel vom Geschichtlichen gebracht habe. Hier mit dem Philosoph Søren Kierkegaard, ein dänischer Philosoph. Der hat mal nur einen kurzen Satz gefasst, da muss man gar nicht zu viel zu sagen noch. Er kam für sich zu der Erkenntnis: Ich bin von Herzen dankbar für alle Niederlagen und Krisen, denn nur sie sind es, die mich immer wieder zurücktreiben in das Gebet und in die Arme Gottes. Das hat er in seinem Glaubensleben für sich verstanden. Dass diese Niederlagen dazu da sind, Gott noch besser kennenzulernen, noch tiefer mit ihm in die Beziehung zu tauchen. Und das hat er verstanden. Eben, dass wenn Gott am entferntesten zu sein scheint, er näher ist als jemals zuvor. Und das dürfen wir auch für uns in Anspruch nehmen. Ja, egal wie deine Situation gerade ist, wie es dir gerade persönlich geht, ob Gott ganz weit weg für dich gefühlt ist, wenn du sein Kind bist, dann darfst du sicher sein, der ist dir näher als jemals zuvor. Ja, jetzt müssen wir aber in die Geschichte eintauchen. Wir lesen nochmal ab Vers 3 und lesen dann bis Vers 7. Der König befahl Aspenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen solle, die von königlichem Samen und von den Vornehmsten sein sollten, junge Männer ohne Makel, schön von Gestalt und klug in aller Weisheit, einsichtsvoll und des Wissens kundig, die tüchtig wären, im Palast des Königs zu dienen. Und dass man sie in der Schrift und Sprache der Chaldäer unterwiese. Diesen Jungen bestimmte der König den täglichen Unterhalt von der feinen Speise des Königs und von dem Wein, den er selbst trank, und ordnete an, dass man sie 3 Jahre lang erziehen solle und dass sie nach dem König dienen sollten. Und danach dem König dienen sollten. Unter ihnen befanden sich von den Söhnen Judas Daniel, Hanania, Misael und Asaja. Diesen gab der oberste Kämmerer andere Namen, und zwar nannte er Daniel Belsazar, Hanania Shadrach, Misael Meshach und Asaja Abednego. Hier ein kleiner Einschub. Die Namensgebung ist auch etwas, ja, was eigentlich ein recht krasser Einschnitt ist für die Jungs, von denen wir hier lesen. Nicht nur, dass die 4 Freunde gerade in einer Situation sind, in der sie eigentlich erstmal diese heftige Niederlage verarbeiten müssen und dann auch noch diesen heftigen Kulturschock, der ihnen jetzt aufgezwungen wird, irgendwie ja, verarbeiten müssen. Und top kommt noch, dass sie neue Namen bekommen, heidnische Namen. Und diese Namen haben es ziemlich in sich. Also Daniel, diese Bedeutung dieses Namens ist, Gott ist Richter oder Gott ist mein Richter. Das ist ein ja, sehr klarer Bezug zu Elohim, also dem jüdischen Gott. Dieser wird in Belsazar umgenannt und das bedeutet Bel, also die Gemahlin von Baal, schütze den König. Ja, also ein klarer Bezug zu einem Götzen, den Israel ja, Spinnefeind eigentlich ist, schon seit vielen, vielen Jahren. Und jetzt muss Daniel diesen Namen da übernehmen von diesem götzenbezogenen, von dieser Figur. Shadrach bedeutet Gebut Akkus, Akku eben auch ein babylonischer Gott. Meshach, das bedeutet, wer ist wie Akku, also auch hier der Bezug. Und Abednego bedeutet Diener Nebus, das ist so der Götterbote gewesen, was im Griechischen so Hermes wäre, das wäre bei den Babyloniern Nebu gewesen. Wir sehen also, diese ganzen Namen, die dienen alle nur der Verehrung fremder Götter und heidnischer Götzen. Und es sollte auch das hier bewirken, es wurde versucht, den Jungen einzureden, dass ihr alter Gott, den sie in Israel hatten, nicht mehr existiert. Dieser Gott hat verloren und unser Gott, der stärker ist, der löst ihn jetzt ab und der alte Gott, den gibt es nicht mehr. Schmeißt den weg. Das ist die Bedeutung hinter dieser Namensgebung für die. Und dann lesen wir weiter, Daniel 1, 8 bis 15. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Er bat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse, und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Und der oberste Kämmerer sprach zu Daniel: Ich fürchte nur meinen Herrn, den König, der euch Speise und euer Getränke bestimmt hat. Denn warum sollte er wahrnehmen, dass euer Aussehen weniger gut wäre als das der anderen jungen Männer in eurem Alter? Dann wärt ihr schuld, wenn ich meinen Kopf beim König verwirkte. Da antwortete Daniel dem Ausseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Misael und Asaja gesetzt hatte: Versuche es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gibt. Danach soll man von dir unser Aussehen und das Aussehen der anderen jungen Männer anschauen, die von der feinen Speise des Königs essen. Nach dem, was du dann sehen wirst, handle weiter mit deinen Knechten. Da hörte er auf sie in dieser Sache und versuchte es 10 Tage lang mit ihnen. Und nach den 10 Tagen sah man, dass sie besser aussahen und wohlgenährter waren als alle jungen Männer, die von der Feinspeise des Königs aßen. Ja, was mich hier sehr beeindruckt in diesen Versen ist die Treue Gottes. Wir haben so viel von Niederlage gerade gesprochen, was diese Jungs erleben müssen. Und trotzdem sehen wir, wie Daniel diesen Glauben trotzdem hat, dass er Gott nicht verloren hat. Auch wenn er diesen neuen Namen nehmen muss, was bedeutet, dass Gott verloren hat. Er glaubt nicht daran, dass er seinen Gott verloren hat. Er vertraut weiter, dass Gott in seinem Leben führen wird. Ja, da ist er ein Riesenvorbild, das in so einer Situation daran festzuhalten, dass Gott weiter die Führung in seinem Leben hat. Er hält trotz Niederlage an Gott fest und Gott hält an ihm fest. Das ist so beeindruckend an Daniel, dass er das in dieser Situation ja, so treu durzieht. 2 Stellen, wie wir es gerade gelesen haben, in denen Gottes Gnade hier deutlich wird. Er findet Gehör beim Aufseher, wird ganz klar gesagt, Gott schenkt ihm Gnade beim Aufseher. Und das Zweite, die 4 Freunde sind trotz magerer Kost wohlgenährt am Ende. Kleine Nebenbaustelle, hier wird nicht Vegetarismus gepredigt. Wenn man Daniel aufmerksam durchliest, spätestens bei Daniel 10 wird man sehen, dass Daniel durchaus Fleisch und Wein dann zu sich genommen hat. Ja, also muss man ein bisschen aufmerksamer Daniel weiterlesen. Hier wird nicht Vegetarismus gepredigt, Daniel hat Fleisch und Wein zu sich genommen. Ja, aber es ist das Wunder, dass Gott trotz dieser Magerkost die Jungs so fit und gesund aussehen lässt. Ja, also Gott steckt dahinter. Das ist das Wunder, was hier vermittelt werden soll. Ja, und sie erleben das, dass Gott hier seine Treue und seine Gnade walten lässt, trotz dieser Niederlage, die sie eigentlich gerade verarbeiten müssen. Ich habe es mal in einem 2. Punkt so festgehalten, wer trotz Niederlagen an Gott festhält, der darf seine Führung erleben. Wer trotz Niederlagen an Gott festhält, der darf seine Führung erleben. Ich habe hier ein Erlebnis von einem Mann hier rechts oben, Paul Murphy heißt der gute Mann. Der war, ich glaube Anfang 1900, ich habe es vergessen nachzugucken, Weltmeister im Schachspielen. Ja. Und dieser Paul Murphy, als er dann Weltmeister war und das auch über einige Jahre hinweg, der stand eines Tages vor einem Gemälde, das gemalt wurde. Und das Gemälde hieß Der Schachspieler. Und das sieht in etwa so aus. Ich weiß nicht, ob es genau dieses Gemälde ist, es gibt so ein paar Abwandlungen davon, aber in etwa wird es so ausgesehen haben. Und in diesem Gemälde seht ihr rechts die Person, die sieht irgendwie sehr angestrengt aus und links, wenn man es erkennen kann, da haben wir eine Person, die ziemlich fies grinst und sich des Sieges sehr sicher zu sein scheint. Und ihr seht in der Mitte einen Engel stehen und da merkt man, oh okay, hier scheint irgendwie doch etwas Spirituelleres angedeutet zu sein, denn der Maler dieses Bildes wollte hier eine Person abbilden, in rechts auf dem Bild, ein Mann, der spielt um seine Seele, weil er die Vorzüge des Lebens gerne erspielen möchte und links die Person ist Satan selbst. Also hier hat jemand sich auf das Spiel mit Satan eingelassen. Und man sieht rechts oder auch an den Figuren, wie viele schon abgeräumt wurden, es sieht nicht gut aus für den Spieler rechts. Der junge Mann ist drauf und dran, die Partie zu verlieren und somit seine Seele auch zu verspielen. Und unser Schachweltmeister schaut sich dieses Bild an und denkt sich, Moment mal. Ich möchte gerne, dass mir jemand ein Schachbrett bringt. Es bringt ihm jemand ein Schachbrett. Er stellt diese Figuren, wie sie hier aufgelistet sind, auf dem Bild nach, schaut sich die Züge an und sagt, ja, so, 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 zack, und schon haben wir gewonnen. Ja, also der Schachweltmeister, der viel Ahnung hat, der genau weiß, wie das Spiel funktioniert, schafft es trotz dieser schlecht aussehenden Situation, mit diesen Schachfiguren den Sieg herbeizubringen. Und das ist eigentlich ein sehr interessantes Bild, wenn wir das auf uns übertragen. Der Schreiber in dem Text hat es so verfasst: Das Leben ein Spiel und wir wissen keinen Zug mehr, der uns vor dem Verlieren retten könnte. Dann lasst uns die Regie dem einen übergeben, der jeden Zug des Spiels kennt und der die Ahnung hat. Und das ist Gott selbst. Gott ist derjenige, der genau weiß, wie er mit uns diese scheinenden Niederlagen abwenden kann und uns doch zum Sieg führen kann. Ich finde, diese Geschichte macht es so ein bisschen anschaulich. Wer trotz Niederlagen an Gott festhält und ihm die Führung überlässt, der darf seine Führung erleben. Der darf erleben, wie Gott diese Spielzüge trotzdem noch zum Guten bewendet, auch wenn es völlig nach Niederlage aussieht. Wer trotz Niederlagen an Gott festhält, der darf seine Führung erleben. Ich möchte mit euch noch den dritten und letzten Punkt angucken. Wir lesen Daniel 1 noch die Verse 16 bis 20. Da nahm der Aufseher ihre feine Speise und den Wein, den sie trinken wollten, sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Und Gott gab diesen vier jungen Männern Kenntnis und Verständnis für alle Schrift und Weisheit. Daniel aber machte er verständig in allen Gesichten und Träumen. Nachdem nun die Zeit verflossen war, nach welcher der König ihre Vorstellung befohlen hatte, führte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar. Da redete der König mit ihnen, aber keiner unter ihnen allen wurde gefunden, der Daniel, Hanania, Misael und Aschaja gleichgekommen wäre. Und sie traten in den Dienst des Königs und in allen Angelegenheiten, die Weisheit und Einsicht erforderten, nach denen der König sie fragte, fand er sie 10-mal besser als alle Traumdeuter und Wahrsager, die er in seinem ganzen Reich hatte. Ja, man merkt, es ist sehr beeindruckend, wo die vier Freunde jetzt auf einmal am Ende landen. Auch nach dieser Begebenheit hört es nicht auf. Ne? Also es hört nicht auf damit, dass die Jungs jetzt gut genährt sind, sondern wir sehen, wie Gott noch mehr Segen schenkt und Gelingen in ihrem Leben. Wir lesen auch, wie sie mit Gottes Hilfe einfach alle anderen um ein Vielfaches übertrumpfen, wie viel mehr gesegnet diese vier jungen Männer sind. Und dann sehen wir auch noch, wie sie in die höchsten Stände dieses neuen Reiches erhoben werden, nach 3 Jahren, wo sie dort sind. Sie kommen in die höchsten Stände hinein. Und ich finde es einfach immer wieder faszinierend, wenn wir die Geschichte jetzt nochmal von Anfang an betrachten, wie sich hier etwas völlig verändert hat. Das ist auch hier nochmal grafisch dargestellt. Wie hat sich diese Erzählung jetzt entwickelt, die wir heute betrachtet haben? Rechts so der zeitliche Verlauf, nach oben die Moral. Wir haben gesehen am Anfang der Geschichte, die vier jungen Männer, Moral ist ziemlich im Keller und weit unten. Ja, die haben Angst, die wissen nicht, was kommt, müssen eine Niederlage verkraften, haben keine Ahnung, was die Zukunft bringen wird, ob ihnen Gewalt angetan wird, also die werden da ziemlich niedrige Moral gehabt haben. Dann während der Geschichte sehen wir, dass sie merken, hey, Gott ist mit uns. Gott hat uns nicht verlassen. Wir dürfen erleben, dass wir trotzdem gut genährt aussehen, obwohl wir hier nur Gemüse essen. Und dann jetzt ganz am Ende sieht man, am Ende der Geschichte, wie die vier Jungs erleben dürfen, dass Gott sie in die höchsten Ämter dieses neuen Reiches hinein einsetzt. Und ich glaube, da wird die Moral dann wirklich am Höhepunkt gewesen sein von den Jungs. Und ich finde es einfach interessant zu sehen, wie sich hier etwas völlig umkehrt. Die Moral am Anfang, absolute Katastrophe und am Ende, ja, totales Happy End. Richtig, also besser geht es ja gar nicht. Bessere Situation hätten sie sich nicht wünschen können. Ich finde, was das hier deutlich macht, und das ist der dritte Punkt, Gott kann unsere Niederlagen in glorreiche Siege verwandeln. Ja, Gott hat alles in seiner Macht. Er kann jede unserer Niederlagen in glorreiche Siege umwandeln. Ich habe mal ein paar Verse aus Psalm 118 hier genommen, weil David hier davon schreibt, das ist ein recht langer Psalm, ich habe nur ein paar einzelne rausgenommen. David schreibt hier von so einer Situation, wo er eigentlich schon verloren war und dann erleben darf, wie Gott ihm diesen Sieg schenkt und ja, wie Gott diese Niederlage umgewandelt hat. Da lesen wir: Dank dem Herrn, denn er ist gütig, ja, seine Gnade währt ewiglich. So sollen denn, die den Herrn fürchten, sprechen, ja, seine Gnade gewährt ewiglich. Ich rief zum Herrn in meiner Not, der Herr antwortete mir und befreite mich. Der Herr ist für mich, ich fürchte mich nicht, was kann ein Mensch mir antun? Der Herr ist für mich, er kommt mir zur Hilfe und ich werde meine Lust sehen an denen, die mich hassen. Besser ist's, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Der Herr ist meine Stärke und mein Lied und er wurde mir zum Heil. Stimmen des Jubels und des Heils ertönen in den Zelten der Gerechten. Die Rechte des Herrn hat den Sieg errungen. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten des Herrn verkündigen. Der Herr hat mich wohl hart gezüchtigt, aber dem Tod hat er mich nicht preisgegeben. Du bist mein Gott, ich will dich preisen. Mein Gott, ich will dich erheben. Dank dem Herrn, denn er ist gütig, ja, seine Gnade währt ewiglich. Ja, also ich finde, ist wie gesagt, könnt ihr den Psalm gerne auch daheim lesen, er geht eigentlich noch ein bisschen länger. Ist aber sehr schön zu sehen, wie David hier am Anfang Angst vor Niederlage hat und hier hinten raus erleben darf, wie Gott den Sieg für ihn errungen hat. Aber ich finde hier eine Sache ganz, ganz entscheidend. Und das finde ich hier fast in den zwei letzten Versen oder den vorletzten und den davor. Du bist mein Gott, ich will dich preisen. Mein Gott, ich will dich erheben. Und in Zeiten wie unseren ist es wirklich einfach wichtig, das immer wieder auch zu betonen, wenn wir hier im Westen sind, wo wir uns immer um uns selber drehen, ist ganz klar die Botschaft, Leute, es geht nicht um uns. Es geht nicht um dein Wohlbefinden oder um die Tatsache, dass wir uns hier wohlfühlen müssen. Es geht immer um die Ehre Gottes. Gott, ich will dich preisen, dich will ich verehren. Gott kann Niederlagen in unserem Leben in glorreiche Siege umwandeln. Aber das macht er nicht, damit du dich wohlfühlst, sondern damit du lernst, Gott dadurch die Ehre zu geben. Gott kann unsere Niederlagen in glorreiche Siege verwandeln, damit sein Name verherrlicht wird. Das ist das Wichtige. Es geht nicht um uns, es geht um die Ehre Gottes. Ich habe euch zum Abschluss hier eine Erzählung mitgebracht von einem Missionsteam, das unter dem Haya-Stamm in Westafrika gearbeitet hat. Das ist ein Bild von ein paar Mädchen aus diesem Stamm. Und dieses Missionsteam ist dorthin gekommen und hat die Arbeit dort angefangen, war ein Stamm, der völlig unerreicht war. Also wirklich, man muss da Pionierarbeit leisten, von Grund auf Missionsarbeit. Und wenn man sich missionsstrategisch an solche völlig neuen Stämme heranwagt und weiß, man ist in Afrika, dann weiß man auch sehr früh, wenn du willst, dass alle aus diesem Stamm Jesus nachfolgen, dann musst du den Häuptling gewinnen. Der Häuptling ist der Schlüssel zum ganzen Stamm. Ja, das ist missionsstrategisch, weiß man das. In Afrika ist das, in fast allen Kulturen, die dort zu finden sind, ist das der entscheidende Punkt. Du musst den Häuptling gewinnen, dann hast du alle gewonnen. Ja, und dieser Strategie gehen sie natürlich nach. Sie leisten anfangs ihre Arbeit, kommen voran, aber sie merken, ja, der Häuptling will nicht. Der Häuptling hat kein Interesse dran. Und sie beten natürlich und beten. Und eines Tages wird der kleine junge Sohn des Königs oder des Häuptlings sterbenskrank. Und es kommen alle Medizinmänner, es kommen alle Wahrsager und was sie nicht alles an Hexerei dort haben, kommen alle hin, es hilft nichts, der Junge bleibt sterbenskrank. Die Situation verschlimmert sich immer weiter. Und jetzt wittert das Missionsteam seine Chance. Und sie gehen hin zum Häuptling und fragen, Häuptling, wir würden gerne für deinen Jungen beten, zu unserem Gott, damit er deinen Sohn heilt. Und der Häuptling sagt natürlich, alles klar, nehme ich natürlich gerne an. Er gewährt ihnen den Zulass. Das Team kommt hin und betet für den Jungen. Und der Junge wird ganz ruhig. Und merkt, ja, hier ist wirklich Gott. Und der Junge wird ganz ruhig und selig. Und das Missionsteam merkt das, sie gehen zurück und freuen sich und denken, ja, ich glaube, jetzt schaffen wir es, jetzt schaffen wir den Durchbruch. Und es kommt der nächste Tag und es kommt die Meldung, der Junge ist gestorben. Der Junge ist tot. Und das Missionsteam denkt, ach du liebe Zeit, jetzt haben wir verloren. Jetzt haben wir den Häuptling für immer verloren, weil unser mächtiger Gott hat nicht eingegriffen und jetzt werden wir ihn nicht erreichen können. Das Missionsteam ist gefrustet, es will schon anfangen, seine Zelte abzubauen, die Arbeit woanders aufzuschlagen, wo sie vermuten, dass sie dort bessere Chancen haben. Es vergeht eine Woche, dann klingelt der Häuptling an der Tür und er sagt, ich möchte mich taufen lassen. Und das Missionsteam ist fassungslos und sagt, warum? Dein Sohn ist doch gestorben, er lebt nicht mehr, wir haben ihn verloren. Und der Häuptling sagt, Männer, wisst ihr, ich bin ein sehr mächtiger Mann. Ich habe vor nichts Angst, jeder fürchtet sich vor mir. Das Einzige, wovor ich Angst habe, ist der Tod. Und als ich gesehen habe, dass ihr für meinen schwachen Jungen gebetet habt, der sich nicht verteidigen kann, der nichts tun konnte, der völlig ausgeliefert war, als ich gesehen habe, wie er ruhig geworden ist, und keine Angst mehr vor dem Tod hatte, dann wusste ich, das muss mein Gott werden. Mit diesem Gott habe ich keine Angst vor dem Tod und diesen Gott will ich. Und der Häuptling übergibt sein Leben, Jesus und der ganze Stamm folgt nach. Und ich finde, an der Geschichte wird so deutlich, wie man erst denkt, man hat verloren, der Junge ist tot, Gott hat nicht gewirkt, wir haben alles verloren. Und Gott das Ganze doch in einen glorreichen Sieg umwandelt und seine Ehre am Ende doch gewinnt. Gott kann unsere Niederlagen in glorreiche Siege verwandeln, damit sein Name verherrlicht wird. Ich fasse nochmal die drei Punkte zusammen. Wir haben als erstes festgehalten, wenn Gott am weitesten entfernt scheint, dann ist er uns näher als jemals zuvor. Als zweites haben wir festgehalten, wer trotz Niederlagen an Gott festhält, der darf seine Führung erleben. Und als drittes haben wir festgehalten, Gott kann unsere Niederlagen in glorreiche Siege verwandeln, damit sein Name verherrlicht wird. Amen.